heißen euch auf Teneriffa ganz herzlich willkommen. Ich habe gestern E-Mail bekommen und sie, wie schreibt der Bruder, wir darben und lechzen nach dem Wort. Die Predigten sind nur manchmal zu spät im Netz. Heißt doch mal die Tenerifaner doch mal ganz herzlich willkommen. Willkommen ihr am Teneriffa. Schön, dass ihr mit uns seid. Wir wünschen euch Gottes reichen Segen. Ja, wir haben die letzten zwei Sonntage ein Thema angestoßen. Ich habe ein Thema angestoßen. Wir haben es gemeinsam gehört. Ich geredet und gehört, ihr nur gehört. Aber es sind so viele wertvolle Dinge geschehen im Leben von verschiedenen unter euch, wo sie sagen, das hat zu meinem Leben gesprochen, das hat mir geholfen im Alltag, das hat mir geholfen, die Dinge Gottes wahrzunehmen, das hat mir geholfen, auch Dinge Gottes wahrzunehmen in dem Bereich, was er mit anderen Menschen vorhat. Das Thema, womit wir uns ja heute den dritten Sonntag befassen, ist: Empfange lebendige Aussprüche vom Himmel. Empfange lebendige Aussprüche vom Himmel. Jesus hat gesagt, und ich vermute mal, dass er sich auskennt, er hat gesagt, dass der Buchstabe tötet, so sagt das in seinem Wort, der Buchstabe tötet, so sagt es auch der Apostel, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wir haben uns angeschaut, diesen Bereich der lebendigen Aussprüche, wir haben gesagt, dass Gott zuerst seinem Volk Israel, den Juden, lebendige Aussprüche anvertraut hat. Das haben wir in Römer 3, 1 und 2 gelesen, in Apostelgeschichte 7, 37, 38, fortfolgende haben wir gelesen, dass Gott dem Mose lebendige Aussprüche anvertraute. Das Interessante dabei ist ja, dieses Wort Aussprüche, das Wort, die ihr in den anderen Gottesdiensten dabei wart, ihr wisst es, das Wort heißt Logion. Und das Wort Logion, das ist nicht nur einfach ein Wort, sondern Logion bedeutet, oder in der griechischen Welt hat es speziell die, ist es speziell die Äußerung eines göttlichen Orakels. Also, das heißt, im Neuen Testament kommt es nur viermal vor und es bezeichnet immer Gottes Aussprüche, Äußerungen, Erklärungen aktuell. Das heißt, es ist nicht, wir lesen irgendwo Gottes Aussprüche in der Schrift, sondern Gott spricht direkt, das ist lebendig, persönlich, lebendige Aussprüche. Wir kennen auch dann gerade vom Heiligen Geist her das Rema, das wir empfangen und diese Dinge. Damit haben wir uns befasst. Wir haben festgestellt, dass Jesus in seinem Dienst in lebendigen Aussprüchen vom Himmel her dient. Er sagt, ich tue nur, was ich meinen Vater tun sehe. Und er sagte seinen Jüngern und den Zuhörern in Johannes 6, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Sie sind Leben, Zoe, Leben, Gottes Leben. Und es ist nicht einfach ein toter Buchstabe. Und er sagt, wenn jemand den Willen Gottes tun will, Johannes 7, der wird inne werden, wenn er sich darauf einlässt, auf das, was Gott redet, der wird erfahren, der wird die Erfahrung machen, das ist real, was Gott spricht, es ist kein toter Buchstabe. Wir haben, wie gesagt, von Jesus, es gibt viele Aussprüche, das könnt ihr euch dann alles im Nachhinein anhören. Dann haben wir uns angeschaut, den Dienst und das Leben der Apostel, haben versucht, das auch in unser Leben hineinzubeziehen. Aber etwas, was die Apostel klar machten, war immer wieder, dass sie vom Himmel her sprachen, dass sie nicht einfach einen Buchstaben aus der Schrift nahmen, aus dem Wort Gottes nahmen und dann etwas verkündigten. Du musst dir vorstellen, zu der Zeit, als der Apostel Paulus und die anderen unterwegs waren, da gab es das Neue Testament noch gar nicht. Und vielen war ja nicht mal die Schriften des Alten Testaments standen sie nicht zur Verfügung. Und die Jünger, sie gingen und sie waren die Apostel und die erste Gemeinde, sie war unterwegs und es heißt immer, sie sprach, ihre Verkündigung bestand im Rema. bestand nicht im Graphe, nicht im Logos, da komme ich gleich noch zu, sondern im Rhema, das heißt lebendige Aussprüche von Gott. Das Resultat, das wir bei diesen ersten Christen erleben, dass sie innerhalb der ersten zwei Jahrhunderte die ganze damals bekannte Welt mit dem Evangelium erreicht haben und überall Gemeinden entstanden sind, so dass die Außenwelt sagte, sie haben mit dem Evangelium den ganzen Erdkreis erfüllt, also die damals bekannte Welt. Und wir hören Aussprüche zum Beispiel von auch von normalen Menschen, die nicht gläubig sind, also aus der säkularen Welt, die den ganzen Erdkreis erregen, sind jetzt auch zu uns gekommen. Ich frage mich, sind wir noch solche, die den Erdkreis erregen? Wenn wir wo auftauchen, passieren da noch Dinge? Man muss sich ja nicht unbedingt aufregen, aber passieren da noch Dinge, wo wir sagen, Mensch, hier ist etwas, hier merke ich, Gott ist da. Und ich habe gesagt, für uns so am Anfang dieses Jahres, im Einklang auch mit dem Wort, das wir in diesem Jahr haben, nehmt einander auf, wie der Christus euch aufgenommen hat in Gottes Herrlichkeit, im Einklang mit dem, da geht es um das Zueinander und das Wertschätzen und Achten des Anderen. Das könnt ihr ja auch im Internet nochmal nachhören oder auch zum ersten Mal hören, die es bisher nicht gehört haben, was ich zu dieser Jahreslosung gesagt habe. Aber es ist immer wieder, wo sie sagen, wir sprechen etwas, was wir bei Gott hören. Jesus sagt, er spricht nur, was er von Gott hört. Wir haben von Petrus zum Beispiel gelesen, in 1. Petrus 4,11, wenn jemand redet und er spricht ganz normal uns gläubige Menschen an, also er spricht nicht zu Pastoren, er spricht nicht zu Ältesten, sondern er sagt, wenn jemand redet, so rede er Aussprüche, so rede er es als Aussprüche, als Logion Gottes. Da ist wieder dieses Wort Logion. Das heißt, so, ich sage dir aus der griechischen Welt, so die Erklärung, die dazu ist, die Äußerung eines göttlichen Orakels. Jemand, der also direkt von Gott hört. Wir sollen in diese Welt hineinsprechen und hineinleben als solche, die aktuell lebendig von Gott hören und nicht nur einfach tote Buchstaben bringen. Wir haben dabei auch angeschaut, wenn jemand dient, so soll es dann in der Kraft sein, die Gott da reicht. Interessanterweise haben wir da auch gesehen, die Kraft, da ist nicht Dynamis oder dergleichen, sondern da steht Isches, körperliche Stärke. Und die Schrift zeigt uns, dass unsere körperliche Schwäche manches Mal zu wünschen übrig lässt und dass wir uns manchmal sehr schwach fühlen. Aber was Petrus sagt, in dieser körperlichen Schwäche, da kannst du mit übernatürlichem Handeln, mit übernatürlichen Eingriffen von Gott her rechnen und es auch erwarten und er wird das auch tun, so dass deine Asthenia, deine Schwäche auf einmal sich in Stärke verwandelt. Und deshalb sagt Paulus, am liebsten rühme ich mich jetzt meiner Asthenia, meiner Schwäche, weil dann kann die Power Christi voll in meine Issues, in meine körperlichen Kräfte hineinkommen und ich kann Dinge tun, zu denen ich normalerweise nicht mehr fertig wäre oder zu K.O. bin oder wie auch immer. Und wir geben da manches Mal einfach zu schnell auf. Wir wollten dann heute uns mit Teil 3 befassen. Ich will einen kleinen Einschub noch machen bezüglich zum Verständnis von Schrift, von Logos, Rhema und so weiter. Also wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass in unseren Bibeln es drei verschiedene Worte gibt, die mit Wort Gottes einfach oft übersetzt werden. Also wenn du, das fällt dir nicht groß auf, einfach dann steht dann Wort Gottes. Manchmal steht auch dann schon die Schrift in den neuen Übersetzungen. Und wie gesagt, es gibt drei verschiedene Worte in unseren Bibelübersetzungen diesbezüglich. Das erste Wort, das wir lesen in der Bibel, lautet Graphe. Graphe bedeutet die Schriften beziehungsweise das, was geschrieben wurde, das, was wir hier in der Hand haben. Die Bibel zum Beispiel, das ist die Schrift. Und wir finden das in der Bibel zum Beispiel in 2. Timotheus 3, Vers 16. Da sagt der Apostel Paulus dem Timotheus, alle Schrift, alle Graphe ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung. Zurechtweisung meint, jemand auf den richtigen Kurs zu bringen, jemand, der falsch läuft. Und die Schrift bringt mich wieder auf den richtigen Kurs, damit ich nicht in die Irre laufe, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Schrift also. Und er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ich weiß, da sind wieder immer diese theologischen Fragen und für manche Leute Problematiken, die ich persönlich nicht habe. Da geht es darum, jedes Wort in dieser Bibel ist von Gott eingegeben. Was hier im Timotheus geschrieben steht, da steht wörtlich, alle Schrift Gott gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung und so weiter und so fort. Also da steht nicht unbedingt, alle Schrift ist Gott gehaucht, sondern alle Schrift Gott gehaucht. Alle Schrift Theopneustos, von Gott eingegeben oder wie die Erklärung ist, auf griechische Wort sagt Theopneustos, es bedeutet von Gott verursacht, göttlich inspiriert. Weil manche Leute haben das Problem dann und sagen, na ja, wenn der Paulus sagt, meinen Mantel ließ ich und meine Bücher ließ ich in Troas oder sonst wo zurück, bring meine Bücher mit. Was ist denn da Gott gehaucht? Wo liegt da die Inspiration? Für mich ist es ganz einfach so, Gott bestätigt, das hat tatsächlich einfach stattgefunden, beziehungsweise der Paulus hat keinen extra Brief geschrieben an die Gemeinde, sondern schrieb ganz einfach mit, mein Mantel bringt mit, denn hier oben, wo ich gerade im Moment bin, ist kalt. Das war etwas ganz Natürliches. Das ist einfach geschichtlicher Fakt. Das ist, gehört zum Teil der Schrift. Und gibt uns auch einen Einblick in die damaligen Art und Weise, wie sie unterwegs waren, wie sie lebten oder auch wie sie miteinander umgingen. Aber alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre. Also das erste Wort ist Graph. Es gibt noch in Römer 15, Vers 4 und es gibt andere Aussagen der Schrift dazu. Alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und Geduld und durch die Ermunterung der Schriften, Graphe, die Hoffnung haben. Diese Schriften geben uns vor allem Ermunterung. Sie geben uns Zuversicht, dass was diese Leute mit Gott erlebt haben, das, was diese Leute von Gott bekamen, das, was Gott ihnen versprochen hatte und was auch erfüllt hat, du darfst und sollst und musst, kannst damit rechnen, das Gleiche wird Gott auch in deinem Leben tun, was er verspricht, das hält er ganz gewiss. Gott bestätigt sich. Seid ihr mit mir? Also Gott ist da. Das ist das Wort Graphe, das ist die Schrift. Dann gibt es ein anderes Wort in der Bibel, das ist das Wort Logos. Und das auch mit Wort übersetzt wird. Wir kennen das aus Johannes Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, das Logos. Und das Logos wurde, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Und nichts ist ohne dasselbe gemacht. Alles, was gemacht ist, ist durch dieses Wort gemacht. In Vers 14 heißt es dann, und das Wort wurde Fleisch. Also Jesus wird hier als das Logos bezeichnet. Jesus wird nicht als die Schrift, als Graphe bezeichnet, sondern als Logos. Logos meint den ganzen Ratschluss Gottes, alles, was Gott je geplant, was Gott je getan oder gesagt hat, oder auch das, was bisher noch verborgen war, was er noch kundtun wird, das ist Logos, weil die Bibel sagt, all das ist in Jesus enthalten, weil er ist der komplette Ratschluss, die komplette Erfüllung in allem ist der Sohn Jesus Christus. Und das ist nicht das Gleiche wie die Bibel, denn die Bibel ist nicht Fleisch geworden, richtig? Und den ganzen Ratschluss Gottes haben wir hier nicht drin geschrieben. Sondern wenn wir zum Beispiel, ich will nur zwei Beispiele bringen, in Daniel lesen, Gott offenbart in Daniel etwas über zukünftige Dinge, das also wirklich Wort Gottes auch ist und was vom Logos ist, was Logos ist. Und der Daniel kriegt gesagt, schreibe es nicht nieder. Also das heißt, Gott hat etwas gesagt, was nicht aufgeschrieben wurde. In der Offenbarung, der Johannes ist bei der Offenbarung ganz interessiert und schaut und sagt, wow, und Johannes will schreiben und Gott sagt, stopp. Das schreibst du nicht nieder. Das bleibt im Himmel erstmal Geheimnis. Das ist Logos, das nicht gesagt wurde. Dinge, die Gott kennt, Dinge, die Jesus weiß, sie sind ein Geheimnis und sie sind uns noch nicht offenbar. Aber das Gesamte bezeichnet, der gesamte Ratschluss, ob uns bekannt oder nicht bekannt, das bezeichnet die Bibel dann als Logos. Das, was wir als Bibel haben, noch einmal, ist Graphe. Das ist die Schrift. Also Jesus, die Bibel ist nicht im Fleisch gekommen, aber Jesus ist im Fleisch gekommen, richtig? Er, das Logos, er, der komplette, gesamte Ratschluss Gottes, der in seiner Person verankert und der auch der Ratschluss, der ganze Ratschluss, der in seinem Sohn gegeben ist, das wurde, dieser Sohn Gottes wurde offenbar. Jesus ist zwar das Wort, aber er passt einfach nicht in ein Buch hinein. Du kannst Jesus nicht in diese zwei Deckel hineinbringen, richtig? Sondern alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Er ist allmächtig, er ist gewaltig. Also wir haben die Graphe, die Schrift, unser Buch, wir haben Logos, das ist der Sohn. Dann haben wir als drittes, haben wir das Wort, das im Neuen Testament vorkommt, außer Logion jetzt, was in dieselbe Richtung hier abzielt, ist das Rhema. Und damit ist Offenbarung, ein Offenbarungswort Gottes gemeint. Es ist das Wort, das Gott in deinen Geist, in meinen Geist hineinspricht und das er durch den Heiligen Geist lebendig macht. Somit kann absolut grafisch Schrift auf einmal lebendig für uns werden, weil der Heilige Geist ein Rhema in diese Schrift hineingibt. Der Heilige Geist es dir lebendig macht und du wendest es zum Beispiel an oder du vollziehst es. Ich sagte es euch am letzten Sonntag am Abschluss, ich glaube, ich habe es gesagt, wo ich betete und gehe gegen Mitte auf die Straße, war ich so weit gekommen, ja, ne? Okay, also da hänge ich jetzt noch mal rein. Also, wie das meine Art war, jeden Tag evangelistisch-missionarisch unterwegs zu sein. Ich muss sagen, ich hatte, als ich jung war, niemals eine faule Zeit oder eine Zeit Leerlauf, wo ich sagte, was mache ich bloß, ich bin Single, ich bin eine arme Sau, was wird bloß aus mir, keine Frau will mich und so weiter. Und die ich will, die will mich im Moment noch nicht, die soll es aber werden und sie muss irgendwie erkennen, dass sie das werden muss und so weiter und so fort. Das hat dann also so seit zwei Jährchen gedauert. Verstehe, ich habe jetzt also nicht da gehockt und jeden Tag, oh Herr, überzeuge sie, gib mir eine Frau und die Daumen haben sich im Kreis bewegt. Nein, sondern ganz einfach, ich habe in der Zeit Gott gedient und ich habe die gute Nachricht immer unter die Menschen getragen. Und ich sage das selbst mittags, wenn unser Mittag, wir hatten Vormittag Gottesdienst, der Gottesdienst war zu Ende, Mama hat nicht vorgekocht und dann habe ich gewusst, also in 2,5 Stunden ungefähr, 3 Stunden gibt es zu Hause Mittagessen. In der Zeit ging ich dann auf den Bahnhof oder ging in die Stadt und sprach einfach mit Menschen über Jesus. Denn ich hatte gerade frisch gute Gemeinschaft mit Jesus gehabt im Gottesdienst. Da habe ich gesagt, das muss ich auch gleich wieder raustragen. Das war so meine Art, einfach zu leben und hinauszugehen und manches Mal einfach auch zu fragen an speziellen Tagen, wenn ich dann frei hatte, nicht an meinem Job war. Und dann bete ich, sage, Herr, was willst du heute Abend mit mir oder heute an diesem Tag mit mir tun? Und beim Bibellesen, dann las ich, wie ich letztes Mal dann aufhörte, gehe gegen Mittag auf die Straße, die nach Gaza führt. Also das war für mich klar, kein Ticket nach Gaza buchen und gegen Mittag dorthin gehen, sondern es war für mich klar, gegen Mittag gehe auf die Straße und ich sage, Herr, das war wie ein Rhema, es war, als wenn Gott zu mir sprach, heute Mittag gehe auf die Straße und zwar in den Fußgängerbereich auf dem Platz in Wuppertal-Elberfeld, da gehst du hin. So habe ich mich dann um die Mittagszeit, ich hatte dann Zeit, habe noch Bibel gelesen und Dinge, die zu erledigen waren, auch getan und dann bin ich um die Mittagszeit in die Schwebebahn gestiegen und bin nach Elberfeld gefahren. Und wie ich euch sagte, da lernte ich dann meinen früheren Freund kennen, mit dem ich zusammen im Knast gewesen war. Dann haben wir einen anderen kontaktiert und innerhalb der nächsten kurzen Zeit war meine Bude immer brechend voll junger Leute. Und wie ich auch letzte Woche sagte, da saß ich da mittendrin und meine Zwei-Zimmer-Bude. Und so manch einer oder fast alle brachten ihr Rauchopfer dem Herrn da über die ganzen Sargnägel, die so in so gewissen Päckchen dann verteilt werden. Und wir haben die ganze Nacht diskutiert. Manchmal lagen 2, 3 Mann, weil sie dann irgendwie war die Nacht rum, da lagen sie bei mir im Bett, auch 4 vielleicht. Da lagen und die anderen diskutierten weiter über Jesus. Und am Morgen gingen wir in die Gemeinde und es kam zum Aufruf und so weiter und Menschen gaben ihr Leben Jesus. Aber so funktioniert zum Beispiel ein Rhema. Geh gegen Mittag auf die Straße. Und dann ging ich gegen Mittag auf die Straße. Gucken, ob wir da noch was reinnehmen. Das lassen wir weg, das lassen wir auch weg und das lassen wir auch weg. Okay, Ich bin aber noch nicht fertig. Okay, wenn wir das also anschauen, viele Leute, oder sage ich mal so, wir haben manchmal im Leben das Problem, wir wollen die Schrift nehmen, Graphe, das Niedergeschriebene nehmen, wir lesen es und sagen so, das werde ich jetzt umsetzen, das tue ich jetzt. Ja, ihr kennt diese berühmte Sache, jeden Ort, auf den eure Füße treten, habe ich euch gegeben. Ja, kennt ihr? So, und jetzt gehen wir her und wir laufen durch die Pampa oder durch die Gegend oder durch die Stadt und wie auch immer, nichts gegen die in der Pampa wohnen, aber wir laufen durch die Welt und wir sagen, wo mein Fuß geht, das gehört jetzt Gott. Und wenn wir uns dann am Tag umschauen oder nächste Woche umschauen, dann stellen wir fest, überall, wo ich gelaufen bin, gehört gar nichts Gott. Da ist überhaupt nichts passiert, es ist überhaupt nichts geschehen. Warum? Weil wir ganz einfach Buchstaben nehmen manchmal und Buchstaben umsetzen wollen. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass die Leute, die das Wort nahmen, nicht einfach Buchstaben nahmen, sondern die Graphe, die Schrift, das, was geschrieben wurde, Gott hat dann auf einmal gesprochen und persönlich dann zu einer an die Umsetzung oder die Erfüllung desselben gedacht. Zum Beispiel 5. Mose 34, 4, da heißt es, und der Herr sprach zu ihm, also zu Mose, das ist das Land, also der Mose kam ja nicht in das verheißene Land, sondern an der Grenze blieb er stehen, Gott zeigte ihm das Land und Gott sagte ihm, weil du einfach so stark daneben gehauen hast, du wirst dort nicht reingehen. Das war die Konsequenz, die er erlebte. Könnte man sicherlich weiter ausführen und auch nur wirklich viele wohlwollende Bereiche für Mose zum Anklang bringen, aber da lassen wir es mal stehen. So, und jetzt sagt der Herr etwas zu Mose. Das ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinen Nachkommen werde ich es geben. Jetzt beachte, was da geschieht. Der Mose hat nicht irgendwo eine Schrift ausgepackt und gelesen, das hat Gott mal gesagt. Sondern hier sehen wir, Gott greift zurück auf das, was er mal gesagt hat, auf Schrift und sagt, Mose, das, was ich deinen Vorfahren verheißen habe, das wird tatsächlich umgesetzt werden. Da kommt so eine Rema-Stimme, wie ein Logion, sag ich mal, da bleiben wir beim Rema. Da kommt ein Reden Gottes frisch zu Mose, das, was ich schon vor Jahrhunderten sagte, das werde ich jetzt umsetzen. Und deshalb war das auch wirksam und aktiv, obwohl Mose selber nicht ging. Dann schauen wir Josua 1, 1 und 3 an. Da sprach der Herr zu Josua. Persönlich. Persönlich. Und er kriegt nichts Neues. Gott belebt etwas Altes, bringt was Altes hervor, was Bekanntes. Da sprach der Herr zu Josua. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Verstehe? Hier war eine spezielle Verheißung eines Wortes, wo Gott dem Josua sagt, ich habe dem Mose gesagt, dieses Land, wenn deine Nachkommen über die Grenze gehen und dieses Land betreten, dann werdet ihr es in Besitz nehmen. Wir merken hier ist, was schriftmäßig da ist, ob es nur niedergeschrieben war schon oder nicht, aber ich denke mal, Mose war ein emsiger Schreiber gewesen. Und auf jeden Fall, wenn wir dieses anschauen, Gott spricht persönlich. Er nimmt etwas, was schon 400 Jahre zuvor dem Abraham gesagt wurde. Gott nimmt es und bringt es auf einmal wieder als Rema, als frisches Wort hervor und sagt, das, was ich gesagt habe, wird in Erfüllung gehen. Das wird geschehen. Und Josua und die Leute nehmen dieses Wort, diese frische Offenbarung von etwas Altem, sie holen eine alte Verheißung und sie gehen über die Grenze und sie nehmen das Land ein, richtig? Ihr merkt, da ist kein toter Buchstabe, da wird etwas, was niedergeschrieben war, was schon 400 Jahre, sage ich mal, fast ad acta gelegt war, das wird auf einmal lebendig hervorgeholt und wird frisch aktuell für diese Stunde. Ist das kompliziert? Okay. Also, und die Schrift wird also gewissermaßen, die Schrift, das, was dem Volk Israel vorher verheißen war, das, was geschrieben wurde, was gesagt wurde, wird auf einmal wieder frisch zu einem Rema. Ja? Und das geht in vielen Bereichen. Wir lesen das Wort Gottes und auf einmal springt es dich an. Ich weiß, als junger Christ, dann hatte ich dann bei all meinen missionarischen Bemühungen, Ich habe ja auch manch einen Fehler gemacht, denn ich war ja nicht der Vollkommene, der mit dem Heiligen Schein durch die Gegend rannte und überall sagten sie, wow, der heilige Herbert ist unterwegs, sondern ich war ängstlich, ich war schüchtern, ich hatte Schiss, manchmal meinen Mund aufzumachen, manchmal habe ich mich verdrückt, weil ich denke, wenn mich jemand was fragt, ich weiß gar nicht, auf alles zu antworten. Also, aber trotzdem ging ich immer, ich war ständig immer wieder präsent, immer unterwegs. Und jetzt, wenn wir das anschauen, oder wenn ich daran denke, wenn wir dann rausgehen, jetzt habe ich mich rausgeholt. Wer war schuld? Okay. Also, nochmal zurück. Genau. Also, ich hätte jetzt nicht einfach ein Wort nehmen können oder das Wort nehmen können und sagen, es steht geschrieben, jeden Ort, auf den ich meine Füße gehe. Ich werde also jetzt durch Wuppertal-Elberfeld jede Straße ablatschen und das gehört jetzt Gott. Es wäre überhaupt nicht passiert. Es wäre überhaupt nicht geschehen. Warum? Weil ich kein Rema hatte. Ich hatte nur die Schrift, dass Josua das mal gemacht hatte. Dass Josua eine Verheißung dafür hatte. Und deshalb müssen wir von Gott frisch hören in unsere Situation. Genau, als ich junger Christ war, jetzt bin ich wieder da. Und zwar, wie oft habe ich gelesen, siehe, ich tilge deine Sünden wie einen Nebel und deine Missetaten, ich lösche sie aus und so weiter und so fort. Das hat man gelesen. Das ist Fakt. Das ist Tatsache. Aber irgendwie war das in der Bibellese einfach toll. Hab's auch angestrichen, angemalt, hab gesagt, toller Vers, gefällt mir. Aber eines Tages war ich in einer Situation und ich habe gedacht, oh Mann, habe ich wirklich Vergebung? Ist das wirklich Realität? Habe ich mir vielleicht nur etwas schön fromm eingeredet, obwohl ich Gott so erlebt hatte? Aber irgendwie, es war so ein Riesenfragezeichen, was ist mit mir? Ich hatte Fehler begangen, ich habe gesagt, oh, ich kann nicht mehr angenehm und geliebt sein. Ich wusste ja noch nichts um Gerechtigkeit aus Gott und so weiter und so fort. Und dann habe ich die Bibel gelesen, damals, da habe ich nur gesagt, Gott, ich bin verzweifelt. Da war noch dieses Fingersuchsystem oder weißt du, dieses Tippsystem, ja. So, Herr, ich brauche ein Wort von dir. Und dann habe ich es aufgeschlagen, deine Finger rein und landete genau, siehe, ich tilge deine Sünden wie ein Nebel und deine, und so weiter. Und kehre dich zu mir, denn ich habe dich erlöst. Das hatte ich oft gelesen. Aber als ich das jetzt las, das war, als wenn vom Himmel eine Stimme kam, sagt, Herbert, das gilt dir. Logisch, theologisch hätte man's, wüsste ich es jetzt auch, dass es stimmt. Aber es war frisch vom Himmel. Es war frisch. Ich wusste, ja, es ist vergeben. Ja, ich bin wirklich angenommen. Ja, es wird mir nicht zugerechnet. Ja, er hat alles ausgetilgt. Es war lebendig, es war frisch. Es war nicht nur Schrift, die ich las. Es war auf einmal ein Rema. Verstehst du? Und davon spricht der Herr, auch wenn wir zu Gott kommen oder wenn Menschen zu Christus kommen. Auch gestern, als Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. Nachdem wir gesprochen haben, ich erkläre es gerne, ich zeige es in den Schriften, ich lasse sie lesen. Und dann wurde es auch gedolmetscht bei der Übergabe an Jesus, des Lebens an Jesus, wurde es gedolmetscht in die andere Sprache, weil der eine Partner eben kein Deutsch spricht. So, der einer hat die Übergabe seines Lebens an Jesus gemacht, habe ihn geführt darin, er hat es in seiner Sprache gemacht und die andere Person hat es nachgemacht, hat es nachgesprochen in seiner Sprache. Und weißt du, auch so, und dann habe ich so die Angewohnheit, ich frage Menschen, ich beobachte, ich sage auch, guck mich an, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir miteinander beten. Schau mich an, schau mir in die Augen und so weiter. Und wenn das jemand nicht will, geht, muss er natürlich nicht. Aber ich sage, wir haben jetzt Jesus gebeten zu kommen. Glaubst du, dass er wirklich gekommen ist? Weil es für mich hat sich etwas verändert. Früher habe ich Übergabegebete gesprochen mit Menschen, sie haben sie nachgesprochen. Und wenn ich sage, und glaubst du, dass du jetzt ein Kind Gottes bist? Da war manchmal, weiß ich nicht. So, kennt ihr das Achselzucken? Ich weiß nicht, weiß nicht. Ja. Und dann kannst du nicht sagen, hey, du ungläubiger Thomas, reiß dich mal zusammen und jetzt glaub mal endlich. Ne? Sondern ich schaue an, auch gestern, ich habe dann die Leute gefragt. Ich sag, du hast jetzt Jesus aufgenommen. Glaubst du, dass er jetzt wirklich in dein Leben gekommen ist? Ja. Glaubst du, dass du wirklich jetzt ein Kind Gottes bist? Ja. Glaubst du, dass dir alle Schuld vergeben ist? Ja. Verstehst du? Das ist was anderes wie, weiß nicht. Weiß nicht. Und weißt du, ich rechne damit und ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Wenn du Menschen hilfst, mit Menschen sprichst, mit Menschen betest, dann rechne doch nicht mit deiner Überzeugungskraft, sondern tu deinen Part und rechne, dass der Heilige Geist überführt, denn die Schrift sagt, wir bringen das Wort und der Heilige Geist überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Wir können nicht überführen. Du kannst einen Menschen in seinem Geist nicht überführen. Du kannst ihn vernunftsmäßig zu einer Wahrheit führen. Aber das bringt noch lange nicht Erkenntnis der Wahrheit. Und wenn dann jemand erkennt, wow, ja, jetzt bin ich Christ. Ja, Jesus ist jetzt mein Herr. Ja, ich habe ewiges Leben. Weißt du, das ist Musik. Das ist Himmelsmusik. Und dann glaube ich, dann trampeln die Engel da oben in der Arena und freuen sich. Und Jesus sagt, sie jubeln über einen Menschen, der umkehrt zu Gott. Das ist so stark. Sie freuen sich und sie jubeln. Und weißt du, das ist so wichtig. Wir müssen damit rechnen. Wir sollen damit rechnen. In Römer 10, Vers 9 heißt es, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Da steht nicht Graphe, da steht nicht Logos, da steht Rhema. Wir, wenn wir mit Menschen sprechen, wenn wir mit ihnen beten, wenn wir ihnen helfen, vielleicht auch mit uns zusammen ein Gebet zu Gott zu formulieren, weil es für sie selber ungewohnt, fremd ist und sie gar nicht wissen vielleicht, was sie sagen sollen, dann erwarte ich, dass vom Himmel her ich gelenkt und geführt werde, diesen Menschen nicht zu einer Religionsidee, nicht zu einer Religionsgemeinschaft, nicht zu einer Theologie hinzuführen, sondern ich will, dass der Mensch, mit dem ich spreche, mit dem ich bete, ich will, dass er irgendwie eine Berührung vom Himmel erfährt. Und ich könnte ihn schütteln, ich könnte ihn kneten, ich könnte ihn umfallen lassen, ich könnte alles Mögliche tun und er hätte keine Berührung vom Himmel, sondern nur eins, der Herbert hat doch ganz schön Muskeln, sieht nicht so aus, aber es funktioniert, er hat doch Kraft. Es würde nichts bewirken. So, dazu wissen, ich rede das jetzt, ich bete jetzt und dann bin ich total im Himmel dabei, ich bin total bei Jesus dabei. Jesus, du musst jetzt das tun. Ich habe mir Mühe gegeben oder habe gemeint, die besten Worte zu sagen, das Beste zu tun. Aber das Beste, was ich tue, überführt keinen Menschen. Du musst jetzt vom Himmel her etwas tun. Und weißt du, dann erlebst du den Himmel und dann erlebt der andere den Himmel. Und das ist der Riesenunterschied von einfach Buchstabe. Deshalb sagt Jesus, was wir aus dem Fleisch hervorbringen, gut gemeint, gut gewollt, glaub doch endlich, musst du jetzt, sollst du jetzt, tust du jetzt. Jesus sagt, das meinst du gut, aber es wird nicht helfen. Es muss durch den Geist etwas da reinkommen, denn nur der Geist, sagt Jesus, der bringt Leben. Hallo? Wenn jemand das glaubt, kann er ruhig mal Amen sagen. Aber bitte nicht lügen. Alle, die jetzt gelogen haben, bitte nach vorne kommen. Nein, okay. Also, es ist so stark. Wir sind gar nicht auf uns gestellt, auf uns. Wir brauchen nicht auf unsere Stärke bauen oder unsere Schwäche, was immer du willst. Wir sind, wenn wir das uns mal bewusst machen, mit dem Himmel unterwegs. Wir sind mit Gott unterwegs, der lebendig, persönlich, anwesend ist. Jesus Christus, der heute Abend persönlich hier anwesend ist. Und weil dieser Jesus hier anwesend ist, sind alle Dinge möglich. Alle Dinge sind möglich. Und wenn wir das verstehen, und der Paulus sagt, dass das Wort, das ist das Rhema des Glaubens, das wir predigen. Wie gesagt, zu der Zeit, als Paulus das schrieb, gab es die Schrift noch gar nicht. Denn dieser Römerbrief ist ein Teil unseres Neuen Testamentes. Als Paulus das schrieb und davor gepredigt hat, gab es das noch nicht. Sie haben einfach vom Rhema her, von Gott her geredet, was Gott in ihre Herzen hineingab. Natürlich kommt das Rhema, wird nie konträr zu den Schriften sein. Es wird niemals etwas anderes hervorbringen, als was vereinbar ist mit der Schrift, die Gott uns gegeben hat, mit seinem Wort. Es wird nie anders sein. Das müssen wir natürlich ganz klar auch wissen. Das Wort das Rhema des Glaubens ist dir nahe. Oder das ist, was wir predigen. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Ich lasse jedes Mal, wenn ich mit jemand bete und es möglich ist, es sei denn, es ist wirklich unmöglich in einer Situation, dann zitiere ich es, dann spreche ich es, dann erkläre ich es. Aber ich lasse jeden Menschen, wenn immer es möglich ist, die Schriftstellen lesen. Johannes 1,12, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Siehst du, was hier steht? Wenn du Jesus aufnimmst, dann sagt die Bibel, dann wird Gott selber kommen in dein Leben und du wirst ein Kind Gottes werden. Und ich weiß, wenn er das nur hört mit dem Verstand, nur logisch irgendwie wahrnimmt, nur theologisch irgendwie wahrnimmt, wird bei ihm nichts passieren. Aber während ich mit dieser Person lese, wir kommen später dazu, die Schrift sagt, das Wort ist lebendig, es ist wirksam. Und ich weiß nur, ich bin ein Mensch in einem Klumpen Fleisch, wenn du so willst. Aber ich weiß, da mit mir ist der Heilige Geist. Ich weiß, mit mir ist der lebendige Gott. Und wenn ich das jetzt lese, Jesus, du selber machst es lebendig. Du gibst Offenbarung. Du knippst Licht an den Menschen, dass er sieht, dass er kennt. Das kannst du mit keiner Überredungskunst irgendwie fertig bringen. Das funktioniert nicht. Hallo? Funktioniert nicht. Dann wirst du enttäuscht sein. Ob all der Mühe, die nichts gebracht hat. Das Rema, und wir hatten neulich angeschaut, Paulus hat gesagt, dass er im Rema immer die Verkündigung vorangetrieben hat. Wir hatten neulich auch gesehen, dass er sprach von den anderen Verkündigern, die unterwegs waren. Auch das war auch im Römer. Die anderen Verkündiger, die unterwegs gewesen sind. Und dann sagt Paulus etwas. Bei uns steht geschrieben, und das Wort, sie brachten das Wort Gottes bis an die Enden der Erde. Und wir haben letztes Mal gesehen, da steht geschrieben, sie brachten das Rema Gottes bis an die Enden der Erde. Wo immer sie hinkamen, predigten, da war nicht nur abgestandener Kaffee, da war nicht etwas gut Gemeintes, sondern sie gingen in eine Situation, sie gingen in ein Dorf, sie gingen in eine Stadt, sie gingen an eine Familie, sie gingen an einen Fluss, wo eine Lydia war und der Herr einfach das Herz offen wird. Beachte, da steht nicht, Paulus machte ihr das Herz auf, sondern der Herr tat ihr das Herz auf. Verstehst du? Wir sind unterwegs und wir glauben, dass wir hören von Gott, was wir in dieser Situation sprechen sollen. Wir hören von Gott, wir nehmen es wahr in unseren Gedanken, wir nehmen es wahr in unserem Geist, wir wissen, da will der Heilige Geist hin. Dann sprechen wir diese Worte aus, wir transportieren Worte vom Himmel, Rema-Worte, wenn du willst, Logion-Worte, wir transportieren diese Worte in diese Welt und der Heilige Geist sagt, und ich werde das zu einer neuen Geburt bringen, ich werde das zu einem Licht bringen im Geist dieses Menschen, ich werde es zu einer neuen Geburt bringen. In 1. Petrus 1,23, da steht geschrieben, so sagt es der Apostel Petrus, ihr seid wiedergeboren. Ne, Anna, genau, wiedergeboren, wiedergezeugt, wieder von oben geboren eigentlich, Anna hinauf, von oben eigentlich gezeugt, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Beachte, er sagt durch das bleibende Logos Gottes hier. Ihr seid wiedergeboren, nicht durch einen toten Buchstaben. Wir haben gesagt, die Bibel, unsere Bibel ist Graphe, das ist die Schrift. Jesus ist das Logos, der vollkommene Ratschluss Gottes, gesprochen und ausgesprochen. Auch hier in unserer Graphe ist das Logos-Wort Gottes mit drin. In dieser Schrift, in dieser Bibel, da ist das Logos Gottes. Aber es ist nicht der ganze Ratschluss Gottes hier drin verfasst. Wir wissen, Gott weiß, wann das Ende kommt. Jesus weiß es inzwischen auch, wann das Ende kommt. Das wissen wir nicht. Und trotzdem ist im Ratschluss Gottes alles enthalten. Per Vogel ist ja gerne dabei und nimmt die Christen immer auf den Arm und sagt, hört zu. Also Jesus kann nicht Gott sein, denn als Jesus auf der Erde war, sagt er, niemand weiß, wann das Ende ist, das weiß nur mein Vater im Himmel. Richtig, als Jesus auf der Erde war, die Schrift sagt, er entäußerte sich selbst, er entkleidete sich selbst, er wurde in allem wie ein Mensch erfunden, seine Allwissenheit, seine Allgegenwart, das hat er alles abgelegt, all seine Herrschaftstitel und alles, was er besaß, hat er abgelegt und wurde ein Mensch wie du und ich. Und da wusste er auch nicht mehr, wann das Ende ist. Es sei denn, der Heilige Geist würde es ihm offenbaren. Aber der Vater behielt es für sich. Aber als Jesus zurück in den Himmel kommt, da sehen wir in der Offenbarung, dass etwas geschieht, dass der Johannes dort auf Patmos ist und dass dann das Buch mit den sieben Siegeln geöffnet wird, richtig? Wer öffnet dieses Buch in der Gegenwart von Johannes? Der Herr Jesus Christus. Wer öffnet das und sagt über die Zornschalen? Wer weiß, sagt ihm über das Ende? Wer sagt ihm, das schreibst du jetzt nicht wieder, das wird noch im Himmel Geheimnis bleiben? Wer sagt das alles dem Johannes? Jesus. Also Jesus weiß inzwischen wieder alles. Jesus ist allwissend. Pierre Vogel irrt absolut. Er ist wie in vielen anderen, oder eigentlich irrt er im Allen. Er hat kein Recht, ne? Ihr wisst, das ist dieser Salafist, der versucht immer wieder die Christen ein bisschen zu ärgern. Aber Da muss man sich nicht ärgern lassen, weißt du. Denn das Wort Gottes ist die Wahrheit. Per Vogel irrt sehr, könnte ich eigentlich sagen. Ich habe schon mal überlegt, ob ich das nicht mal rüberbringe, weil er kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Wenn er die Bibel ordentlich lesen würde, dann würde er wissen, dass Jesus alle Gewalt und alle Macht im Himmel gegeben ist, seit er wieder zum Vater gegangen ist und dass Jesus wieder alles weiß, weil er nicht mehr als Mensch nur dort ist. Er ist Menschensohn, aber er ist auch Gottes Sohn und er ist dort natürlich allwissend. Und Petrus sagt, wir sind wiedergeboren, nicht aus trockener Schrift, nicht aus Grafe. Wir sind wiedergeboren durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Logos, durch das Logos Gottes. Wer ist das Logos, sagt die Schrift? Jesus ist das Logos. Er ist das lebendige Wort. Widerspricht sich nicht mit der Grafe, mit der Schrift. Die sagte schon mal, diese Schrift, die Bibel, ist Wort Gottes. Da ist aber nicht das komplette Logos drin, nicht der ganze Ratschluss Gottes, wie ich es erst schon gesagt habe. Und Petrus sagt, wenn bei uns eine neue Geburt stattfindet, dann geschieht das nicht aus vergänglichen Samen, nicht aus menschlichen Bemühungen heraus, nicht aus fleischlichen Versuchen, jemanden zu überzeugen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Logos Gottes. Das heißt, Jesus ist bei der Wiedergeburt aktiv. Er ist beteiligt. Und du und ich, wir müssen, wenn wir mit Menschen sprechen, wenn wir ihnen Jesus nahebringen wollen, dann müssen wir Jesus, dem Logos, Raum geben, diesen Menschen von Neuem in eine neue Geburt hineinzuführen. Du kannst niemanden von Neuem geboren werden lassen, richtig? Du kannst einen Weg zeigen, du kannst was aufzeigen. Aber da ist mein Jesus. Das ist, wenn ich mit Menschen bete, wenn ich mit Menschen spreche. Ich weiß, dass Jesus in mir lebt. Aber ich weiß auch genauso, er steht neben mir. Wenn jemand Gebet will, dann höre ich sofort auf ihn. Was sagst du jetzt, Herr? Wie meinst du zu der Situation? Ich sage das gar nicht, denn wir sind ein Team. Wir sind Partner. Dasselbe ist für dich vorgesehen. Und das hat keinen Grad mit einem Grad von Heiligkeit zu tun. Denn du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes, wenn du Christus aufgenommen hast, von neuem geboren bist. Und dieser Jesus, er ist bei dir, er ist neben dir und du kannst hören, wie er dich leitet, du kannst hören, wie er spricht. Vielleicht würdest du dein gelerntes Gebet sprechen wollen für eine Situation und der Herr Jesus, der neben dir steht, sagt, du, sprich es mal so, sprich es mal so. Sprich, das wird lebendiges Rema dadurch und du sprichst es rein und es macht in dieser Situation Peng, der Himmel kommt da rein und die Sachen kommen zustande, die durch tausende Worte nicht zustande kämen. Ist das zu verstehen? Es ist so wichtig für uns. So, also wir sind wiedergeboren durch das Lebendige. Da hatte ich schon gesagt, Zao im Gegensatz von Tod. In der Bibel ist Zao ist etwas, das kommt, ist warm, bedeutet von warm. Ich hatte es letztes Mal erklärt. Also diese Schwester ist nicht tot. Ich spüre, sie ist warm. Also es bedeutet, ist lebendig, es hat Leben. So, und wenn ich sie jetzt kneife, dann werdet ihr merken, die ist wie ein Lamm auf der Schlachtbank. Ja, aber wenn ich tue, was dann? Willst du quietschen? Dann schreist du. Wollt ihr sie schreien hören? Okay. Also, das heißt es, lebendig heißt, es ist warm. Etwas im Gegensatz zu tot sein, kalt sein. Es hat Leben in sich. Und das Logos und das Wort und Jesus ist nicht kalt. Er ist voller Leben. Er ist lebendig. Er sagt, durch das Lebendige und Bleibende. Bleibende, das Wort heißt Menno. Menno bedeutet bleiben. Im Alten Testament da bleiben, sich aufhalten, wohnen und bleiben. Wir werden wiedergeboren durch das lebendige Wort Gottes, durch das Logos, durch den Heiligen Geist, durch, was sagt die Bibel, wiedergeboren aus Wasser und Geist. Ihr seid gereinigt im Wasserbad des Wortes. Die Schrift bezeichnet das Wort auch als Wasser. Und Jesus und der Heilige Geist, sie bewirken in einem Menschen die neue Geburt. Das können du und ich nicht fertigbringen. Schaffen wir nicht, bei aller Mühe, weil wir sind nicht Gott, wir sind nicht allmächtig. Aber ich glaube, wir können hilfreicher sein. Ich hätte fast gesagt, bessere Resultate erzielen. Das klingt aber sehr geschäftlich. Aber ich glaube, es wäre hilfreicher für uns, wenn wir uns darauf einstellen, wo immer wir unterwegs sind, Jesus, ich kann etwas transportieren, ich gebe dir meine Zunge, damit du sprechen kannst. Aber dann will ich auch, dass deine Worte, dein Rema an meine Gedanken kommt. Das will ich aussprechen. Und dann weiß ich, Herr, dann wird genau das geschehen, was du durch das Rema gesprochen hast. Und Menschen werden Gott erleben. das Wort ist bleibend, wenn Jesus ist in dir. Das Logos ist in dir. Hebräer 4, Vers 12 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig. Zao, das ist wieder Zao, kommt von Zeo, warm sein. Ich sagte schon, Leben haben, wirksam sein in unserem Leben. Das Wort Gottes ist lebendig, also und wirksam. Das Energie ist wirksam sein, wirkungskräftig. Also das Wort Gottes, das lebendig ist, das Leben hat, das kein toter Buchstabe ist, das Wort, wenn wir das transportieren, es ist lebendig, es ist warm, es ist voller Leben, wenn wir es vom Himmel, mit dem Himmel tun, es ist voller Leben und wirksam, Energie sagt, wirkungskräftig. Es hat genug Kraft, um die Situation oder auch den Menschen, den es berührt, zu verändern. Damit haben wir es zu tun. Und ich wünsche mir, dass wir in dieses Jahr hineingehen, als Leute, ja, die so Logion, Rema-Leute sind, sage ich mal. Leute, die lebendiges Wort vom Himmel hören. Jesus ist das beste Beispiel. Als Mensch, sagte er, und wie viel mehr trifft das auf uns zu? Er sagte, ich kann nichts aus mir selber tun. Was ich rede, höre ich meinem Vater reden. Ich höre, ich habe Gemeinschaft mit meinem Vater, ich spreche mit ihm, mein Vater spricht zu mir und was er zu mir spricht, spreche ich zu den Menschen. Und dann sagt er, und ich kann auch nichts von mir selber tun an Wundern oder dergleichen. Ich sehe in der Gemeinschaft mit meinem Vater, wie er ein Wunder tut, dann gehe ich und tue das, was ich gesehen habe an der Person, berühre diese Person und das Wunder geschieht. Er sagt, das kann ich aber nur mit meinem Vater. Verstehst du? Und da kommst du auch mal in Entspannung und in Entkrampfung. Wir denken immer, ich muss leisten, ich muss leisten, ich muss es tun. Ja, vielleicht war mein Schüttel nicht Salbungs. Herr, berühre sie jetzt, ne? Wir wollen, oh, jetzt muss es geschehen, ne? Es muss geschehen. Oh, Herr, ja. Und der tut der Kopf weh, da muss wieder für Heilung beten und so weiter. Nee. Also versteh, wir denken, wir machen das nicht. Das ist der Vorteil, wenn man in der ersten Reihe sitzt. Na, ja, ja. Manche wollten hier schon abhauen aus der ersten Reihe. Na, ja. Du haust nicht ab. Nein, nein, das glaube ich dir. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Ja, ja. Also, verstehst du, es ist, was wir transportieren sollen, ist was Lebendiges. Nicht etwas, was abgestanden, alt, was tot ist. Herr, ich werde heute unterwegs sein. Ich werde jetzt vielleicht einen Besuch machen. Oder ich werde in diese Situation hineinkommen. Oder denken wir an den Gottesdienst gestern Abend. Ich habe gesagt, okay, 37 Menschen, fast alles Muslime. Wie soll ich das, was würdest du da sagen, Gott? Also, und ich habe gesagt, Vater, was sagst du? Was würdest du, wenn du anwesend bist, gestern Abend, was würdest du den Menschen rüberbringen wollen? Dann sagt der Herr, sag ihnen, der Herr, dein Gott, ist ein gnädiger Gott. Er ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht aufgeben und er wird dich nicht lassen. Habe ich gesagt, wow. Weißt du, ich sagte, Herr, ja, echt so, ne? Ja, echt, sagt er. Ich bin ein gnädiger Gott. Weiß ich ja, ne? Weißt du auch, oder? Und weißt du, und das hat sich in mir entzündet. Ich bin dann den ganzen Tag nur noch durch oder nach dem Abend, ich bin dann weggegangen und habe gesagt, ach, der Herr ist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Der Herr ist ein gnädiger Gott, er ist ein barmherziger Gott. Das hat mich so begeistert, der Herr ist ein gnädiger Gott. Das weiß ich schon, darüber habe ich schon mal gepredigt. Er ist ein gnädiger, barmherziger Gott. Und weißt du, dann bin ich durch den ganzen Tag gelaufen. Der Herr ist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Ja, ist das jetzt die ganze Predigt? Und dann fiel mir ein, wo er gnädig war, wo er das getan hat, wo er jenes getan hat, wo seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Güte Menschen erfahren haben, erlebt haben. Und weißt du, und das war es einfach. Du hörst es und du bringst es. Weißt du, da wartet manch einer vielleicht auf eine hohe theologische Predigt. Ja, aber nein, der Heilige Geist sagt, bring es rüber. Die ganzen Religionen dieser Welt, sie kennen keinen gnädigen Gott. Egal, welche Religion du nimmst. Sie kennen nur rachsüchtige Götter. Sie kennen nur Götter, die Menschen von Menschen fordern. Ich denke immer noch an den jungen Hindu, der eine Tankstelle überfallen hatte, zu seinem Hindu-Priester ging und sagt, hey, mein Gewissen schlägt so, ich bin so bedrängt über die ganze Situation, dass ich das getan habe. Priester, was kann ich da machen, was kann ich tun? Der Priester sagt, du musst ein Zeremonial verüben. Und wenn du das zu Ende gebracht hast, dann wird dir vergeben sein. Und dann sagt er, du nimmst riesen Fleischerhaken. Ihr kennt diese Dinger. Wisst ihr, wo so diese so eine richtige Schweineschenkel dranhängt? Metallhaken. Und er sagt hier, mehrere Metallhaken und auf dem einen Ende in diesen Haken eine Orange rein. Die andere Seite, die haust du in deinen Körper, in deine Haut rein. Und dann tanzt du mit diesen Haken und mit diesen Orangen an deinem Körper, dann tanzt du so lange, bis du in Ekstase kommst und in Ohnmacht fällst. Und wenn das geschehen ist, dann ist dir vergeben. Wie furchtbar, wie grausam, wie grausam. Andere Religionen kennen keine Vergebung. Sie kennen nicht dieses, dass Jesus gekommen ist und hat die Strafe auf sich genommen. Sie kennen es nicht, dass Jesus alles schon für uns getan hat. Sie wissen es nicht. Und das müssen wir rüberbringen. Für uns ist das logisch, für uns ist das normal. Für uns ist das ganz normal, dass Jesus für unsere Sünden starb. Das ist da draußen nicht normal. Wie sagte einer der Besucher gestern, ich bin in diesen Gottesdienst gekommen. Ich will gucken, wie dieser Jesus ist. Ich habe keine Ahnung von Jesus. Ich habe keine Ahnung, wie Jesus ist. Ich hoffe, in diesem Gottesdienst zu erfahren, wer Jesus ist. Verstehst du? Darum geht es. Die Menschen draußen wissen nicht, wer Jesus ist. Sie wissen nicht, was er getan hat. Sie wissen nicht, was er heute aktuell tut. Deshalb müssen wir Frisches vom Himmel transportieren und hören, was sagst du Gott in diese Situation? Was willst du hineinsprechen in diese Situation? Und das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Wie gesagt, Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, voller Energie, voller Kraft. Naja, jetzt muss ich wieder aufhören. Habe ich überhaupt schon richtig angefangen? Ja, gut. Ja, ich lese den Rest von diesem Abschnitt, das andere lassen wir mal weg. Es ist lebendig, wirksam, wirkungskräftig. Und das glauben wir, und das ist ja, was Jesus. Ich habe das oft gesagt und ich hoffe und ich bete, Heiliger Geist, dass das zu einem Rema wird, zu einem Wort wird in jedem von uns und das uns trägt und das uns auch voranträgt, vorantreibt in unserem Alltag, dass wir der Körper Jesu Christi sind. Die Bibel sagt, wir sind sein Leib. Leib ist so abgedroschen, da denkt man nur noch an eine Brotkruste, ja? Oder ein Brot. Aber Leib bedeutet Körper. Jesus ist unsichtbar. Jesus hat keinen Körper in dieser Welt. Und er entschied sich, in uns, den Gläubigen, zu wohnen. Und er sagt, ihr seid jetzt mein Körper in dieser Welt. Und er sagt, Herbert, würdest du mich bitte dorthin tragen, vielleicht zu den Muslimen? Ich würde gerne mit diesen Muslimen reden. Und dann tragen wir Jesus, den Unsichtbaren, der in uns lebt. Wir tragen ihn dorthin. Herbert, würdest du dann, wenn du dort bist, deine Zunge mir zur Verfügung stellen, deine Gedanken, dass ich in dich reinsprechen kann und deine Zunge, würdest du mir das bitte zur Verfügung stellen, denn ich möchte meine Gedanken in deine Gedanken geben und dann will ich, dass du sie, dann würde ich sie gerne sprechen, aber ich habe keinen Körper hier auf dieser Erde. Und Herbert, würdest du deine Zunge geben und das sagt er zu dir genauso. Und dann gibt er uns sein Wort in unsere Herzen, in unseren Geist, in unsere Gedanken. Und dann fangen wir diese Worte an auszusprechen. Und Jesus sagt so froh, weißt du, wir hören von Jesus, er hat alles in der Gegenwart des Vaters empfangen. Er gibt uns die Worte, wir sprechen sie aus, wir müssen uns nicht mal was ausdenken. Wir können nur einfach mit ihm leben. Und dann sprichst du die Worte, die du hörst, die du empfängst, die in deinen Gedanken kommen, vom Himmel her, frische Worte. Und dann sprichst du sie und dann spricht das die Menschen, mit denen du sprichst, an. Und dann sagen diese Menschen, ich glaube, Gott hat heute zu mir gesprochen. Verstehst du? Ich glaube, Gott hat gesprochen. Warum? Weil du der Körper bist. Wir transportieren Jesus. Und Jesus sagt, würdest du dann bitte den Kranken die Hände auflegen, denn ich bin unsichtbar. Und dann legen wir die Hände auf die Kranken. Und Jesus, der in uns lebt und der um uns ist, der bei uns ist, der lässt seine Kraft fließen. Du kannst ich kann meine und deine Fettfinger auf den Kopf legen, solange es will, bis jemand eine andere Frisur kriegt. Es wird überhaupt sich nichts daran ändern. Aber weißt du, wenn du weißt, in dir ist Jesus, dann bist du frei von Leistung. Dann bist du frei von Leistung. Hallo, dann bist du frei von Leistung. Jesus, ich erwarte alles von dir und ich rechne mit dir. Weißt du, er will ja viel mehr, dass die Menschen gerettet, dass ihnen geholfen wird, dass sie geheilt werden, als du und ich das je wünschen können. Und deshalb, er sagt, ich habe keine Hände. Die Leute würden mich nicht spüren. Und dann berührst du Menschen. Und dann fließt die Kraft Gottes in diese Menschen hinein. Und was haben wir dann für einen Ruhm? Gar keinen. Denn es war nicht mein Schütteln, es waren nicht meine Fettfinger, es war gar nichts, es war Gott. Ganz einfach, es war Gott. Verstehst du? Und wenn wir das mal verstehen, und ich wünsche mir, dass wir in diesem Jahr solche Leute werden, die frisch vom Himmel hören. Und das ist nichts krampfhaft. Oh Herr, ich werde jetzt in der Schrift lesen. Rede, rede, rede. Und erzeugte Kaleb. Nein. Und erzeugte Methusalem. Nein. Ich spreche nicht von Krampf. Ich spreche von Beziehung. Ich spreche von Leben mit Gott. Ich spreche von Gemeinschaft mit dem, der uns liebt und den wir lieben. Hallo? Von dem, mit dem spreche. Und der will mit uns reden. Er sagt, du, ich würde dich gern leiten. Denn ich will diese Welt für meinen Vater gewinnen. Und wir stellen uns Jesus zur Verfügung. Wir sind sein Körper. Das ist alles. Das ist alles. Aber Herbert, ich bin so unvollkommen. Ja, willkommen im Club. Herbert, ich kann nicht so gut reden. Willkommen im Club. Weißt du, ich habe manchmal so Schiss zu reden, das glaubst du gar nicht. Ja, manches Mal knie ich mich vor einem Gottesdienst und sage, Gott, ich bin heute total aufgeschmissen. Ich habe alles aufgeschrieben. Aber Herr, ich kann das total transportieren, dass es mich und andere krank macht. Und Herr, und ich könnte stottern den ganzen Abend. Ich brauche dich. Weil ich weiß etwas um Angst haben. Also ich bin in der Schule, ich war gehandicapt, wurde gehänselt. Wenn ich was vorlesen musste, war ich so aufgeregt, ich habe nur geheult. Die ganze Klasse hat gegrölt über den Heuler. Ne? Ich war wirklich der Brüller. Ne? Und so, und da haben sie gelacht und was weiß ich. Und kam irgendwie. Und das ging auch später, als ich gläubig wurde. Da war, wenn ich auf die Straße ging, ich wusste nur eins, die Nachricht muss weiter, die Botschaft muss raus. Die Menschen müssen Jesus kennenlernen. Da bin ich rausgegangen. Die ersten Monate. Oh Mann, ich bin hingegangen mit dem Flyer. Kam fröhlich auf jemanden zu. Darf ich Ihnen den geben? Und da bin ich weiter zum Leben. Verstehst du? Und ich weiß, einmal bin ich her, da habe ich aus Verzweiflung eine Bratwurst gegessen, weil ich dachte, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich weiß, was bedeutet, Schiss zu haben. Ich weiß, was bedeutet, Angst zu haben. Und dann, wenn du noch unvermutet, ungewollt ins Fernsehen kommst und auf einmal auf die Straße, auf der Straße, der war doch im Fernsehen. Den haben wir doch gestern Abend gesehen. Nur weil ich bei der Heilsarmee ein paar alten Damen beistehen wollte, die gerade verspottet wurden. Da bin ich da reingegangen, habe gesagt, hört mal zu, Leute. Also das, was diese alten Frauen hier sagen, das stimmt. Ich habe diesen Jesus auch erlebt. Wie das überhaupt aus mir rausgekommen ist. Ich weiß es überhaupt nicht. Denn ich hatte ja eigentlich die Hosen voll. Verstehst du? Und sage ich, und das stimmt. Das Fernsehteam hatte schon alle Kameras, alles eingepackt. Sie müssen das alles wiederholen. Oh Gott. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich wusste doch nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe aus dem Impuls heraus gesagt, ich helfe. Da haben die ganzen Kameras da in Wuppertal-Elberfeld wieder in der Fußgängerzone aufgebaut. Und dann haben sie die Kameras auf mich gerichtet. So, legen Sie noch mal los. Oh Gott. Ich sagte dir, wie es mir ging. Fürchterlich. Und weißt du, nach ein paar Wochen wurde es ausgestrahlt. Ich komme morgens zur Arbeit. Und meine Kollegin, ich war immer so ein bisschen schüchtern. Und sag, weißt du, dass ich dich gestern gesehen habe? Ich sag, wo? Im Fernsehen. Oh Gott. Ja, du hast. Und dann, jetzt kam der Samstag. Samstag war ich natürlich auch wieder auf der Straße. Ich gehe auf die Straße und an dem Tag habe ich gesagt, ich weiß nicht mehr, da habe ich gerade aus Verzweiflung die Bratwurst dann noch gegessen und habe gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, was ich so recht tun soll und so weiter. Und dann bin ich von dem Bratwurst-Imbisswagen da weg und gehe über die Straße und während ich bei Grün über die Straße gehe, drehen sich halt schon, der war gestern im Fernsehen. Hab ich gedacht, wenn die mich jetzt alle in der Stadt anquatschen, ich weiß ja gar nicht, wie ich da durchkommen soll. Vielleicht, Angst. Ich weiß, was es bedeutet, Schiss zu haben. Angesprochen zu haben. Denn was sollte ich jetzt sagen? Na ja, hören Sie sich den Film nochmal an von gestern oder was weiß ich? Nein. Verstehe. Aber ich habe etwas gehabt in meinem Herzen. Ich will Gott dienen. Ich will, dass Menschen von der Hölle in den Himmel kommen. Ich will nicht, dass Menschen in der Hölle landen. Ich will, dass Menschen bei Gott landen. Ich will, dass sie ewiges Leben bei Gott haben. Also immer wieder los. Trotz Angst, trotz Bedrängnis, trotz mancher Fehler, die ich gemacht habe. Wenn ich daran denke, manchmal abends, dann bin ich durch die Straße und dann die Pärchen, die am Schaufenster standen und dann die Ringe begutachtet haben für ihre Verlobung und Hochzeit und du stehst da und dann zwischendurch sag ich, wie kann ich Sie stören? Aber irgendwie muss ich es Ihnen ja sagen. Und dann habe ich mal, hallo, darf ich Sie mal gerade ansprechen? Und dann habe ich Ihnen von Jesus erzählt, da mitten beim Ringe beschauen für ihr Liebesleben, das zukünftige. Ne? Also, verstehe, immer so, was kommt jetzt?
Dann aber später, dann kommt etwas, was man Routine nennt. Das läuft ja einfach, das fluppt ja einfach so. Und auf einmal merkst du, da fluppt nichts mehr. Da läuft nichts mehr, weil du denkst, du bist jetzt der, durch den es geht. Und wir müssen auch jetzt, und je länger wir mit Jesus leben, mit im Alltag uns eines bewusst machen, alles, was ich kann, alles, was ich tue, es geschieht wegen Jesus, weil er da ist, weil er da ist. Und er, seine Kraft ist den Schwachen mächtig. Und er sagt, ich werde euch Rede und Antwort geben und so weiter und so fort. Wir können ihm vertrauen. Das Wort Gottes ist lebendig. Es durchdringt, es scheidet und es zeigt, das ist göttlich, das ist menschlich, das ist teuflisch. Es unterscheidet diese Dinge, aber da höre ich jetzt auf. Ja, genau. Empfange lebendige Aussprüche vom Himmel. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinden, dass dieses Jahr jeder Einzelne unter uns, auch wenn du aus einer anderen Gemeinde heute Abend bist, ist doch okay, versuch es doch zu leben im Alltag. Warte nicht, bis alle immer mitziehen. In unserer Gemeinde in Wuppertal war ich der Einzige, der ständig unterwegs war. Ja? Da gab es einen ganzen Schwung Gläubige. Wir haben alle Halleluja gesungen. Sie haben auch drinnen gebetet, woher bringen die Verlorenen in die Gemeinde und so weiter. Aber das steht nicht, dass wir beten. Jesus hat gesagt, geht hin. Und sagt ihnen die Nachricht, geht hin, geht hin, geht hin. Das ist die gute Nachricht zu verbreiten, ist hinzugehen in Häusern, in Familien, zu deinem Arbeitskollegen, mit ihm zu sprechen oder wo immer du dich gerade bist, an der Uni, wo immer du bist. Herr, öffne die Herzen der Menschen. Öffne das Herz meines Kollegen. Herr, bereite ihn vor, das Evangelium zu empfangen. Das geht nicht manchmal so, nicht immer so holterdiepolter. Aber wenn du sagst, ich will meinen Kollegen, meine Kollegin oder wen auch immer, ich will sie zu Jesus führen, ich will, dass sie Jesus kennenlernen, ich will, dass sie ewiges Leben in Gott empfangen, dann kannst du beten, dann betest du für sie. Und glaube mir, der Heilige Geist wird diesen Menschen vorbereiten. Der Heilige Geist wird diesen Menschen in eine Situation bringen. Vielleicht bricht sogar alles in seinem Leben chaotisch zusammen. Und das erste Mal im Leben ist er vielleicht bereit, mit dir zu reden, weil so ein Chaos da ist und er nicht mehr sich selber zu helfen weiß. Und dann kommst du und dann erzählst du von dem, der ins Chaos kommt, der ins Tohuwabohu kommt und der alles wieder in Ordnung bringt, der Rettung bringt, der Heil bringt. Weißt du, wenn wir uns einstellen, ich will es dem anderen sagen, Heiliger Geist, Herr, bereite Menschen vor, dann wird der Heilige Geist sie vorbereiten, empfänglich machen für das Evangelium, für die gute Nachricht der Rettung. Er wird sie bereit machen. Probier es aus. Ich kann sagen, es funktioniert. Probier es aus. Es funktioniert. Bete und rechne mit Gott im Alltag. Wenn jemand redet, dann rede er es als Aussprüche Logion Gottes. Wenn jemand dient, dann in der Kraft, die Gott darreicht. Warum? Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Christus. Dann haben wir keinen eigenen Ruhm. Wir haben keinen eigenen Ruhm. Es ist alles soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Ich wünsche uns das. Dieses Jahr lasst uns so in einen Aufbruch gehen. Ich wünsche mir, dass in dieser Stadt sich verändern. Ich möchte nicht irgendwann nur träumend sterben. Ich möchte nicht eines Tages von dieser Welt gehen und sagen, ich habe toll geträumt. Ich möchte, dass in den verschiedenen Stadtbezirken Gemeinden stehen. Das möchte ich. Ich möchte, dass in Eberstadt eine Gemeinde entsteht, dass wir dort eine Gemeinde gründen. Ich hoffe, dass wir nicht so träge sind. Und ich hätte bald gesagt, dass Gott sich von irgendwo aus dem Ausland jemand holen muss. Wenn wir so dumm sind, das nicht tun, dann muss er es wahrscheinlich. Verstehst du? Aber es gibt so viele Menschen. Eine Stadt, 150.000 Einwohner und der größte Teil ohne Leben aus Gott. Auf dem Weg zur Hölle. Das muss unser Herz berühren. 150.000 Menschen wissen oft nicht, wo links noch rechts ist. Sie wissen nicht den Weg zum Heil. Und die ganze junge Generation, ich habe gerade die Tage einen Artikel gelesen, unsere junge Generation weiß nichts mehr vom Evangelium. Eine Frau, die sich neulich bekehrt hat, sie sagt, ich bin mein Leben lang religiös. Ich gehe mein Leben lang in die Kirche. Und ich höre immer Gottes Wort. Ich höre Predigten in der Kirche. Ich sage damit nichts gegen Kirche. Überhaupt nicht, ich verurteile keinen. Aber sagt sie, wissen Sie, ich habe Sie einmal jetzt gehört und ich weiß, hier ist was von Gott. Und ich weiß, bei dem, was ich gehört habe und heute Abend erlebt habe in der Verkündigung, das bringt mich dazu, dass ich sage, diesen Jesus will ich in meinem Leben haben. Diesen Jesus will ich in meinem Leben haben. Die Leute haben viel Religion, viel Blindenstock und tote Theologie. Aber wir sollten Rema-Worte Gottes hineinbringen, Leben Gottes hineinbringen, in unsere Welt, in unser Umfeld. Und glaube mir, wenn Leben kommt, dann werden Leute, wird das sie anziehen. Sie werden es wollen. Und die Schrift sagt, wenn du als lebendiger Mensch dahin gehst in Christus, dann wirst du das Baccarat-Tal, das Tal der Bitterkeit, das Tränental, wirst du zu einem Ort von Freude machen. In uns ist der Christus, der jede zerstörte Familie wiederherstellen kann. Manchmal braucht es Gebet, manchmal braucht es Zeit, manchmal braucht es Ausdauer von uns. Wir sollten nie aufgeben, sondern immer wieder vor Gott sein und sagen, Gott, wir beten für Wiederherstellung, wir beten für Heilung, wir beten, dass wirklich Leben da hineinkommt. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist, während wir der ganzen Zeit arbeiten und die Engel Gottes aktiv sind und die Menschen dahin bringen, dass sie Christus begegnen, weil sonst gehen sie ewig verloren. Hallo? Mach dir mal bewusst, 150.000, bisschen größer als Nineveh ist unsere Stadt. Und eine ganze Stadt Nineveh tat Buße, weil ein Prophet, der Jonah, da durch die Landschaft ging da ein paar Tage und predigte. Und der hat nicht mal gutes Evangelium gepredigt. Der hat nur gesagt, in 3 Tagen seid ihr alle tot. So toll. Ich meine, ich gehe jetzt nicht durch Darmstadt, sagen, in ein paar Tagen seid ihr alle tot. Dann geht's nicht. Ich höre von Gott. Und er hatte von Gott gehört. Das war ganz klar Logion von Gott. Geh und sag in die Botschaft. Ganz Nineveh, 120.000 Menschen kehrten um zu Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Lasst uns Rema-Leute werden. Leute, die hören von Gott. Amen. Sag mal deinem Nachbarn, du, ich will ein Rema-Mensch sein. Oh, Halleluja.